und ich selber, und ich denke, das ist die Haltung von einer ganzen Menge Leute. Also mächtig schön von unserer jungen Schwester da, dieses letzte Vers. Ganz gewiss schätze ich das. Und wir kommen jetzt ins erste Abend hinein, und ich denke nicht, dass du etwas Besseres hättest singen können, etwas, was passender ist für diesen Abend. Es schaut, als ob wir ein gutes, schaut so aus, als ob wir ein gutes Jahr antreten. Es schneit. Und ist matschig draußen, typisches Wetter von Indianer für diese Zeit des Jahres. Und so, ihr Leute von Georgia, die ihr hier seid und von Ohio, nun, Bruder Doe und Schwester Doe wissen schon, was das ist, weil es in Ohio genau das Gleiche ist. Und, aber wir gehen zu einem Lande, wo es überhaupt nicht mehr so etwas geben wird. Seht ihr, das ist die Sache. Also, dieses ist jetzt Silvesterabend. Und natürlich, jedermann hat ein Gelübde aufgeschrieben und hat ein Versprechen, was er jetzt geben will, ablegen will fürs neue Jahr. Und dann ungefähr übermorgen, dann ist das alles schon wieder gebrochen. So weißt du, wir schlagen jedes Jahr eine neue Seite auf, aber dann am nächsten Morgen schlagen wir ihn wieder zurück. Und dann haben wir es wieder getan. Aber da ist ein Ding, und das möchte ich sagen, und das ist, was Apostel Paulus gesagt hat, und das wollen wir lesen in Philipper 3, Vers 14, weil es in Englisch etwas anders herauskommt. Und da lesen wir, eines aber tue ich, vergessend, was da hinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Und das ist der einzige Kummer, den ich habe, das sind meine Fehler im vergangenen Jahr und in der vergangenen, also in der abgelaufenen Zeit meines Lebens. Und ich frage ihn nur demütig um Gnade, dass ich eben hinjage zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Und ich bin ganz gewiss, dass das das Zeugnis von uns alle ist, dass wir alle auf diese Art fühlen. Und es tut mir leid, dass es so ein schlechter Abend ist und dass die Menschen nicht kommen konnten. Und ich rief Bruder Neville an und ich weiß auch nicht, ob er kommen konnte hierhin oder hierher kommen kann oder nicht. Und dann Bruder Skeks kam hierher und er kam ganz tief von Kentucky, wo sie 3 oder noch mehr Fuß Schnee haben, also 1 bis 1,20 Meter. Und so, es ist so ungefähr, wie so viel hat er wahrscheinlich gemacht. Er sagte, dass er einen Bauer holen musste, die ihn einige Male herausziehen musste, sein Auto über den Hügel ziehen müsste mit dem Trecker. Und so, ich dachte, gut, wenn es nur 2 oder 3 Inches gibt, also ungefähr 5 bis 10 Zentimeter, dann macht das nichts aus, solange es wie das ist. Und wenn die Wegen, die Straßen passierbar sind und jedermann fährt. Nun, natürlich, heute Abend ist ein Abend, wo wir verschiedene Prediger zuhören werden. Verschiedene, die hierher gekommen sind. Und sie werden wahrscheinlich noch hierher kommen, in den verschiedenen Teilen vom Abend bis Mitternacht. Und ich denke, dann werden sie sich alle hinsetzen und aufpassen auf dem neuen Jahr, wie es reinkommt und wie es alte ausgeht. Und gewöhnlich, da rufen sie dann einen Altarruf und beten und dann legen sie ihr Gelübde vor Gott ab und erneuere ihr Versprechen. Und ich sagte Bruder Neville, ich rief ihn an, um zu sehen, ob er kommen würde. Ich sagte, nun, wenn er nicht kommt, dann werde ich versuchen, das Beste zu tun, was ich kann, um weiterzumachen. Und dann, wenn er hier nicht morgen früh sein kann, nun, dann werde ich einfach alles tun, was ich kann, also als ob er hier ist, also wenn er nicht da ist. Und ich sagte ihm, dass ich versuchen werde, heute Abend, also ich denke, dass ich eine Botschaft haben werde von ungefähr 15 Minuten oder so etwas, und gut, und ich sehe, dass einige Prediger hier unten sitzen und die warten. So, ich dachte, also ich werde einfach anfangen und weitermachen mit diesem Buch der Offenbarungen und einfach weiter da hineingehen und das aufnehmen, also das vierte Kapitel jetzt und damit anfangen. Und wenn wir es nicht zu Ende führen, was die Zeit anbelangt, dann das nächste Mal werden wir weitermachen. Und dann werden wir weitergehen zum fünften Kapitel und das sechste Kapitel und nur wie wir können. Der Herr möge uns helfen, dadurch zu kommen. Dann möchte ich noch sagen, bevor wir anfangen, dass es gab, also es hat ein Besucher hier, kurz vorher, von also Bruder Drummond Toms und seine Frau. Und hier sind sein Vater und Mutter, die sitzen hier heute Abend. Und sie sind gerade von Afrika zurückgekehrt, wo sie Seelengewinnungsversammlungen hatten und Versammlungen mit göttlicher Heilung. Und diese kleine Dame nahm ihr, ich glaube, es war das Haus von ihrem Großmutter, für einige Tage, und da hatte sie ein Gefängnisversammlung. Und die Sünder kamen zum Herrn und alles. Und also es war einfach wunderbar, wie Gott dieses junge Paar gebrauchte. Und jetzt sind sie hier in Amerika eine Zeit lang, um zu evangelisieren. Und wenn irgendeiner von eurer Prediger, also vielleicht Bruder Drummond schreiben möchte, Drummond jetzt, also ich kriege seinen Namen immer durcheinander. Warum könnte er auch nicht einen besseren englischen Namen gewählt haben und die ganze Sache vergessen? Also lassen wir ihm nur einen Zahl geben. Also was sagst du davon? Also weil ich kann das nicht zusammenkriegen und ich denke, dass die Hälfte von uns das auch nicht kann. Also Drummond, ich denke, so ist die richtige Art, um es auszusprechen. Und Schwester Charlotte. Und wenn irgendeiner von euch sie einladen möchte, also ich würde mich wirklich freuen zu hören, dass ihr sie in eurer Gemeinde gehabt habt. Und diese Dame, diese Schwester Charlotte, nun kann es sein, sie hat nur ein Kind, oder es kann auch sein, das glaube ich, sie ist nur ein Kind. Also sie gab ihr Zeugnis da, vor ein paar Augenblicke legte sie ab an Meda von ihrer Erfahrung, die sie hatte in Afrika. Und hat Meda wohl gesagt, ich sage dir, Billy, also es hatte die alte Seite wieder zurückgebracht. Nun, es hörte sich an, als ob sie Afrikaans sprachen. Aber der Kampf ist im Gange, dort sowohl wie hier. Also wenn irgendjemand Bruder Drummond haben möchte, und Schwester Charlotte, für einen Feldzug in ihre Gemeinde, wenn ihr das möchtet, dann rufe nur Bruder Tony Szabo an, da in Melrose 73945. Also wenn ihr das vielleicht aufschreiben möchtet, einige von eurer Prediger, also ganz gewiss möchte ich unseren Bruder empfehlen, denn er ist ein guter Prediger, ein aufrichtiger Junge und er braucht richtig einen Anfang, dass er anfangen kann. Er ist auch furchtlos, ist ein guter Junge und ich mag ihn sehr gerne. Und nun bedenke, es ist Melrose 73945 und ich werde hier eine kleine Karte zurücklassen, wo ihr, also das ist seine Visitekarte, und wenn ihr dann nicht imstande seid, es jetzt aufzuschreiben, diese Zahl, diese Nummer, dann komm hierher und nimm es von hier, also zu jeder Zeit kannst du das tun nach der Unterbrechung zwischen den verschiedenen Versammlungen heute Abend. Und dann hol dir hier seine Nummer und ruf sie an, wenn ihr sie auch haben möchtet in einer von eurer Gemeinde für eine Versammlung oder irgendjemand, wovon du weißt, dass sie sie auch haben möchten. Also, weil sie durchqueren Amerika jetzt mit Feldzügen. Und ist das nicht etwas, dass Afrika jetzt die Missionare hier rüber senden muss nach Amerika? Dass dieses jetzt die Stelle ist, wo es am nötigsten ist, gerade hier? Es ist hier nämlich schlimmer, als es dort ist. So, wie viele freuen sich und sind froh, dass der Herr dich wieder durch ein Jahr bewahrt hat? Also, und jetzt sind wir hier und wir kommen jetzt am Ende des Weges. Und wir beten, dass Gott uns alle unsere Sünde und zu kurz kommen vergeben möchte. Und nun, ich möchte noch dieses sagen, bevor ich anfange. Ich wünsche an jedem von euch das erfolgreichste und gesegnetste und gesundeste neue Jahr, was ich euch nur wünschen kann. Gott möge mit euch sein. Und ihr mögt physisch, geistlich, finanziell und materiell wachsen. Alles, was Gott über euch bringen kann. Und ich bete, dass ihr das tun wird. Und nun, ich habe selber auch ein neues Jahr vor mir. Und Gott weiß nur, was in der Zukunft liegt. Und unsere Entscheidungen müssen direkt wieder gemacht werden. Also wir haben jetzt die ganze Sache fertig für die Turnhalle. Und die Einladungen und alles, also international, weltweit. So, wir wollen sehen, wo der Herr uns hinführt. Ganz bestimmt bitte ich um die Gebeten von euch Leute, dass ihr von ganzem Herzen Gott betet, dass er mich nie falsch führt. Vor allen Dingen möchte ich ernst sein und nie verkehrt geleitet sein. Und nun habt ein gutes Jahr. Und so viele Male, da verstehe die Menschen es verkehrt. Und sie sagen, Bruder Brennan, du bist also, du gehst nicht mehr zu diesen Plätzen, Versammlungsplätzen, wie du das vorher getan hast. Und wie alle diese anderen Prediger das tun und haben, alles, also, aber ein Ding habe ich gelernt und diese Lektion habe ich gelernt von der Bibel und von unserem Herrn, dass Jesus war kein Showman. Oder Schausteller. Showman ist ein bekanntes Wort, nicht? Also, das hatte er nicht. Er hatte nichts zu tun mit einem Showman. Er war nicht ein Schausteller, überhaupt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass seine Jünger Showmänner waren. Also, dass sie nie von sich selber je ein Showman gemacht haben. Und da ist es, wovon ich denke, dass eine ganze Menge heutzutage den Anschluss verpassen. Vielleicht ist es nur meine eigene Idee, aber dass wenn wir dann so einen großen Aufzug machen von allem, und ihr wisst schon warum, ich denke, dann schaut das mehr aus nach einem Show, dann dass es mit Heiligkeit zu tun hat. Und habt ihr aber beachtet bei dem Kommen des Herrn, also wer es im Grunde war, der ihn empfangen hat, es war Simeon und niemand hatte je etwas von ihm gehört, aber er schaute nach dem Herrn aus. Es war die blinde Anna im Tempel und Johannes der Täufer war in der Wüste und solche. Also Johannes ging schon mit 9 Jahren in der Wüste und erschien nie wieder, bis dass er 30 war. Er war in der Wüste. Also solche Menschen, die im Geheimen glaubten und sich demütig hielten, waren es, die Ausschau hielten nach dem Kommen des Herrn. Und sie haben nie einen großen Aufzug von ihrer Versammlung gemacht und haben nie große Tafeln aufgestellt mit Zeit und Stunde drauf und keine Radiosendungen und alles. Und das ist alles schon richtig für die, die das wollen auf diese Weise. Aber was mir angeht, also es sieht nicht nach Christus aus. Ich weiß, einmal, da sagte sein Bruder zu ihm und sagte, ja, du tust ja diese Wunder und Zeichen, warum geht ihr Christus nicht dorthin, zu Jerusalem? Und wir gehen jetzt auch alle zum Pascha-Fest. Und dann rufe es aus oder mache es bekannt vor Kaiaphas, den Hohepriester, und vor all denen und lass sie es wissen. Also tue das doch vor denen, dass sie doch deine mächtigen Werken sehen. Und nun siehst du, also du vergeudest dich jetzt hier bei dieser Gruppe von Fischer und so weiter, hier unten am Fluss, diese niedrige Sorte von Menschen. Also warum gehst du nicht dorthin und lass die Welt es sehen? Siehst du, Jesus sagte, eure Stunde ist immer, aber meine ist noch nicht gekommen. Seht ihr? Johannes war einmal, Johannes der Täufer, also die Schrift, die spricht von ihm, dass er kommt. Und heißt, dass wenn er kommt, nun Jesaja sagte das ungefähr 712 Jahren, bevor er geboren wurde, dass da eine Stimme sein würde, die rufen wird in der Wüste. Und er sagt, dass dann, er sagte, dass alle Bergen springen würden wie die kleinen Lämmer und die Blätter in ihre Hände klatschen würde und dass die höhe Stellen würde niedrig gemacht werden und die niedrige Stelle würde hoch gemacht werden. Solche Weissagungen. Und was denkst du, dass die Prediger von dem Tag, also wenn sie das lasen, dann müssen sie gesagt haben, oh, Wenn diese große Prophet kommt, dann wird jedermann ihn kennen. Gott wird sein Himmel zurückschieben, die Decke seines Himmels zurückschieben, und die Gänge des Himmels werden heruntergerollt werden, und ein feuriger Wagen wird sich runterbewegen, und ein Engelkapelle wird ihn begleiten zur Erde. Aber als er dann kam, dann war er ein alten, bartiger Prediger mit einem Stück Schafsfell, worin das er um sich herum gewickelt hatte, also mit einem Gürtel von Leder rum, und wahrscheinlich hat er nie ein Bad genommen, oder vielleicht alle 3 oder 4 Monate. Und er war da draußen in der Wüste und kam heraus und stand da knietief im Dreck und predigte: Bekehrt euch, denn das Königreich Gottes ist bevor euch, steht vor der Tür. Er ging nie zu einer Stadt. Wenn irgendjemand ihn hören wollte, dann musste sie herkommen zum Jordan, um ihn zu hören. Aber sie wünschte das nicht. Und was taten sie? Was tat er? Er schüttelte das Land, er schüttelte die Welt. Und es ist jetzt auch ein Schütteln im Gangen bei den Menschen, aber sie wissen nichts davon. Als Jesus kommt, dann stellt er sich nie unter den hohen Tieren. Er bringt sie nie vor den hohen Menschen. Er kam zu seinem Eigentum. Und er kam zu denen, die nach ihm ausschauten. Und da ist es, wo das Schütteln ist. Und das ist, was er heute tut. Der Heilige Geist kommt zu denen, die Gott gerufen hat. Und es gibt ein großes Schütteln unter den Auserwählten. Eine große und kräftige Sache ist im Gange, aber die Welt weiß nichts davon. Sie denken, dass alle diese große, blumenreiche Sache und weltweite Radiosendungen und Fernsehsendungen und Gebäude, die $1 Million wert sind und alles, dass das diese Dinge sind, dass das ist, was groß ist. Aber das ist Torheit im Angesicht Gottes. Gott schaut nicht nach diese großen Dinge. Was Menschen töricht nennen, das nennt Gott groß. Und was Menschen groß nennen, das nennt Gott Torheit. Es hat ihm gefallen, durch die Torheit des Predigens, die zu retten, die verloren waren. Nun, Johannes, also was denkt ihr, dass sie von ihm sagen? Er ist doch ein alter Fanatiker da draußen, also ein bartig aussehender Mann, und kommt aus der Wüste heraus und hat ein Schafsfell um sich herum gewickelt. Und nun, er steht da im Dreck, barfuß, an der Seite des Jordans, und er benimmt sich da draußen. Ja, wer hat denn je von sowas gehört? Als Jesus kommt, also ein Messias ist geboren in einem Stall, über einen Strohhaufen, und das Vieh, das brüllt rum. Und meinst du, mit einer Mutter, also erstmal unehelich, wie sein Vater, also die Mutter, erwartete ihn schon, bevor sie sogar verheiratet waren, und er wurde außerehelich geboren, und dann dieser Mann, ach, siehst du, aber es war groß, aber sie wusste es nicht, siehst du, sie wussten es nicht. Und so ist das Evangelium heute groß, und das Evangelium ist, das schüttelt so, als es noch nie vorher geschüttelt hat. Aber es schüttelt nur das Übrigbleibsel. Das ist richtig. Und macht sie bereit. Er kam zu seinem Eigentum und sein Eigentum nahm ihn nicht auf. Er sagte seinen Jüngern, also geht jetzt nicht auf den Wege der Heiden, aber gehe lieber zu den verlorenen Schafen von Israel. Und wenn ihr geht, also er, der euch empfängt mich. Und wenn ihr in eine Stadt hineingeht und sie wolle euch nicht empfangen, dann schüttelt der Staub von euren Füßen und geht weg. Und wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra an dem Tag des Gerichts erträglicher sein, dann es für jene Stadt sein wird. Und an jeder von diesen Städten, die diese Männer abgelehnt haben, liegen jetzt heute in Asche. Also aber an jeder Stadt, die sie empfangen hat, stehen heute noch wie die Sterne. Das ist richtig. Siehst du? Also, dauert oft lange, dass er antwortet, aber Gott antwortet. Da brauchst du dich keine Sorge um zu machen. Also ich möchte hier nicht mit anfangen, weil dann würde ich nie in diese Offenbarung hineinkommen. Und da kommt ein Lied, oh, ich möchte ihn sehen, ich möchte sein Angesicht schauen. Und dafür immer zu singen von seiner rettenden Gnade, auf diese, meine Stimme zu erheben auf diese Straße der Herrlichkeit. Wenn alle Sorge vorbei sind und ich zum Schluss zu Hause bin und dann ewig mich freuen. Das liebe ich. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Und würdet ihr vielleicht stehen, bevor ihr das tut? Ich denke, die Bibel sagte, wenn ihr steht und betet, dann vergib. Nun, wie vielen haben hier eine Bitte, die sie gerade bekannt machen möchte, indem sie ihre Hände heben? Also bedenke, Gott sieht es und er weiß alles davon. Unser himmlischer Vater, wir nahen deine göttliche Heiligkeit im Namen des Herrn Jesus. Dieser allzu reichende Name, der unter Menschen gegeben wurde, dass sogar die Familien im Himmel und auf Erden den Namen Jesus tragen. Und wir beten, Herr, dass du unsere Danksagung empfangen möchtest, erst um anzufangen, dieses sterbende Jahr, nun wir dieses beenden, heute Abend in dieser Versammlung, es beenden, und während wir es beenden, preisen wir dich und wir studieren dein Wort und wir wissen, was das so spricht der Herr bedeutet. Und viele Dinge könnten wir auf Papier schreiben, wofür wir dankbar sind. Also alle diese kleinen Entkommen, wo wir aus der Sache entronnen sind, die wir gehabt haben in diesem Jahr, wo Satan das Leben aus uns herausgenommen hätte oder das Leben uns erstickt hätte. Aber du warst noch nicht bis jetzt mit uns fertig. Und so, wir machen weiter. Wir glauben, Herr, dass wir nur geboren und groß geworden sind in dieser Welt, um dein und dich zu ehren und zu verherrlichen. Und wir beten, Vater, dass du unsere Übertretungen vergibst und alle Fehler, die wir gemacht haben während unserer Pilgerreise. Lasset uns auch unsere Fehler vergessen heute Abend, während wir sie bekennen, und sie begraben im Meer der Vergessenheit, im Namen des Herrn Jesus. Und dass wir es auch nie wieder aufgraben, aber dass wir das tun, was Paulus hier gesagt hat, dass wir hinjagen zu dem Ziel hin, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Gewähre das heute Abend, Vater. Und wenn deinen Knechten reden werde, mögest du einem jeden von ihnen sauben mit dem Geist des Lebens und möge sie predigen, also wie nie bevor, und möge sie ihre Botschaften bringen an der Gemeinde heute Abend. Und nun, wir sind versammelt hier unter diesem kleinen Dach, wofür wir sehr dankbar sind, Herr. Wir sind dankbar für ein warmes Feuer, wobei wir sitzen können, und für ein Dach über unserem Kopf. Und das ist alles, was wir brauchen. Denn unsere Schätze sind nicht in dieser Welt, es ist die Welt, die kommt. Und Gott, da legen wir zur Seite, wo wir glauben, dass Diebe nicht hineinbrechen können und rauben können und die Motte es nicht verderben kann, denn unsere Schätze sind ewiges Leben. Und wir beten, Vater, dass du uns alle Tage unseres Lebens das festhalten lässt. Mach uns zu geschickte Knechten. Nimm alles Böse aus uns her, die ganze Vergangenheit, und möge die Wurzel der Bosheit und aller Bitterkeit aus unserem Leben rausgenommen werden. Und möge wir demütig und lieblich vor dir sein. Gewähre es, Herr, lass es uns das größte Jahr haben, was wir je gehabt haben, dieses kommende Jahr. Gewähre es, gib es uns jetzt, heute Abend, gib uns jetzt heute Abend von deinem Wort, während wir warten auf deine weitere Botschaften. Im Namen Jesu beten wir das. Amen. Ihr könnt euch setzen. Und nun, es ist ein bisschen schwer für mich, wenn ich die Uhr sehe, wie sie weitergeht. Und ich möchte auch nicht, dass mein Bruder so lange warten soll. Ich werde mich beeilen, um so schnell wie möglich dieses Teil zu Ende zu führen. Und vielleicht, wenn wir es nicht zu Ende führen können, dann morgen früh werden wir versuchen, weiterzumachen, so der Herr will. Und dann, wenn Bruder Neffo nicht hierher kommt, oder was sei gut, dann werde ich versuchen, so der Herr will, hier es weiterzuführen in den Sonntagsschulunterricht, also der Unterrichtsstunde morgens. Und nun, vergiss nicht, und da kommt ein kleines Lied, bete, bete, der einzige Weg, um höhere Grund zu erreichen. Bete, bete, das Gebet des Glaubens, das wird die Segnung Gottes niederbringen. Also das ist der einzige Weg, worauf du schaffen wirst. Lasset uns es zusammen singen und lasset uns jetzt es richtig hören jetzt, wir haben Zeit genug, also, und bete, bete, ist der einzige Weg, um höhere Grund zu erreichen. Bete, bete, das Gebet des Glaubens und das wird Gottes Segnung niederbringen. So, wenn wir das Gebet des Glaubens, Gottes Segnung herniederbringt, dann lasst uns weiter beten. Also, ich freue mich heute Abend, dass wir neue Gesichter haben im Königreich Gottes, die im letzten Jahr noch nicht da waren. Und ich werde einfach weiter beten, dass mehr und mehr hinzugefügt werden, fortwährend. Und die Hälfte ist uns noch nicht angesagt worden von, was sein wird an der anderen Seite. Und nun, wir werden aufschlagen, das vierte Kapitel von Offenbarung. Braucht jemand eine Bibel? Wir haben hier einige Bibel hier, wenn ihr mitfolgen will. Gut, einer von den Ordnern kommt jetzt und wir haben hier eine ganze Reihe von Bibeln, eine von den Vorstand oder von den Ordner. Oder irgendjemand, komm hier, direkt hier, Bruder Zabel, lass noch einer kommen. Ich möchte, dass an beide Seiten ausgeteilt wird, dass wir dann durch den Gänge gehen können. Und wenn irgendjemand ein Bibel will und mit uns die Bibel verfolgen will, dann bring sie einfach dorthin und gib jedermann, der eine will. Und nun möchten wir aufschlagen das vierte Kapitel. Und nun, wenn ihr da hinten sitzt und vielleicht etwas mehr nach vorne kommen wollt, wir haben genug Raum hier heute Abend, dass ihr hierher kommen könnt. Macht euch selber bequem und wir wollen direkt in diese Lektion hineingehen und hilft mir lesen und studieren, während wir zusammenkommen. Es gibt hier noch Sitzen und ich sehe, dass ein paar hierher kommt. Und da sind noch zwei Sitzen hier und hier ist noch ein einzelner Platz hier und gerade da hinten, da sind auch noch einige Sitze. Ich denke, diese leeren Plätze dazwischen, das ist irgendetwas Universales. Und nun, wie vielen haben unsere Lektion, die wir gerade gehabt haben, wie viele haben sich dann erfreut an dieser 8-Tage-Lektion über den 7-Gemeindezeitalter? Ich danke euch, das gibt mir ein gutes Gefühl. Weil ich habe selber auch einen richtigen großen Segen herausbekommen. Und nun heute Abend, mit diesem vierten Kapitel, verlassen wir, was Johannes gesprochen hat zu dem laodizianischen Gemeindezeitalter. Und in diesem laodizianischen Gemeindezeitalter gab es das größte Durcheinander von allen Gemeindezeitalter. Oder es war das Zeitalter, was am meisten durcheinander gebracht war von allen anderen. Und wir finden da das Kläglichste, eigentlich das Pathetischste, also das Kläglichste im letzten Teil vom laodizianischen Gemeindezeitalter. Jesus steht an der Außenseite von seiner Gemeinde, wo er hinausgetan worden war, und klopft an der Tür und versucht zurück hineinzubekommen. Ist das nicht sündig? Ich denke, das ist wohl einer von den kläglichsten Schriftstellern, die ich je gelesen habe. Jesus an der Außenseite von seiner eigenen Tür. Und seine Gemeinde hat ihn hinausgetan. Und er versuchte jetzt zurück hineinzukommen, um nur sie zu retten. Wenn irgendeiner öffnen wird und mich hineinkommen lässt in meinem eigenen Hause, dann werde ich Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ist das nicht eine klägliche Sache? Der Gott des Himmels aus seiner eigenen Gemeinde hinausgetan, durch ihre Glaubenssätze und denen Nationen und der Weg, wie sie sich benehmen, tat ihn hinaus. Tag ihn aus die Gemeinde hinaus und nahmen ihr Glaubenssätze an. Und ist das nicht genau das Gleiche, was geschah an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde? Und das war, als sie Barabbas, ein Mörder, annahmen und Jesus kreuzigte. Sie ließen einen Mörder unter sich los, der bewiesen worden war als Mörder. Und nahm und lehnte Jesus Christus ab, der Einzige, der ihnen hätte Leben geben können. Und das ist das gleiche Ding, was jede Denomination und die Pfingstdenomination heute hat. Sie ernähren sich von diesen Denominationen und sobald, als sie sich denominieren, als sie Denominationen von machen, sterben sie. Und da ist noch nie eine gewesen in der Seite der Geschichte, also die sich als Denomination gemacht hat und dann etwas anderes getan hat, als sofort zu sterben. Und alle Zeichen, Wunder, Gaben hat ihnen verlassen und alles Mögliche, sobald als sie sich in einer Denomination zusammenschlossen. Statt dass sie den Herrn Jesus annehmen, dass er ihnen Leben gibt, gingen sie direkt zurück und lösten Barabbas unter sich wieder. Ist das nicht etwas furchtbar? Kein Wunder, dass Gott direkt aus seiner Gemeinde hinausgetan wurde und da steht und klopft am letzten Gemeindezeitalter und versucht zurück hineinzukommen. Nun, wir finden heraus, dass Offenbarungen ist in drei Blöcke geteilt, drei Teile. Die erste ist die erste drei Kapitel. Gehöre zu der Gemeinde, die Botschaft, die Engel von den Gemeinden. Und dann verschwindet sie, die große sie, die Braut nicht, direkt dort im dritten Kapitel und erscheint nicht wieder bis zum 19. Kapitel. Im 19. Kapitel kehrt sie wieder zurück. In der Zwischenzeit geht Gott um mit den Juden und dann von dort an, also es ist zwischen das Kommen von der großen Stadt Jerusalem und das Wegsiedeln von dem Volk Israel und so weiter in der Endzeit. Und nun so, heute Abend, wir verlassen, also sofort nach diesem, hatte Johannes gesehen, also er war auf dem Insel Patmos, und wie viel erinnere ich mich noch, wie weit Patmos von der Küste weg war, weggelegen war, wie weit war es? Ungefähr 30 Meilen, also ungefähr 45 Kilometer. Und wie groß war der Umfang von Patmos? Erinnert ihr euch noch ein bisschen an die Geografie? Ungefähr 15 Meilen war der Umfang. Also ungefähr 22, 25 Kilometer. Und es wurde gebraucht, Patmos als ein Verbannungsort von den Römern, brachte ihre Gefangene dorthin. Und Johannes war dort wofür? Was hat er getan? Hat er etwas gestohlen? Nein, gut. Sie haben ihn dorthin gebracht, weil er die Leute durcheinander brachte und etwas Böses tat? Nein. Also, warum war er da draußen? Das Wort und sein Zeugnis, das Predige des Evangeliums, das Predige des Evangeliums. Und kann etwas mit einem Christ geschehen, ohne dass es zu seinem Guten ist? Also, ohne dass es zum Besten ist? Nein, nein. So, warum hat Gott ihn dort alleine da draußen auf dem Insel, um uns dieses Buch der Offenbarungen zu geben? Siehst du? Gott kann einfach eine Decke über den Auge des Teufels ziehen, wann er will, zu jeder Zeit. Ist nicht so? Das kann er ganz einfach. Oh, ich liebe ihn. Weil ich brauche nicht klug zu sein, siehst du? Nun, wenn ich klug wäre, dann würde ich wahrscheinlich das alles wieder vergessen, weil ich weiß, dass niemand so klug sein kann, wie er ist. Und so was ich habe, ich übergebe mich selber ihm und dann sehe ich zu, was er sagt, das getan werden soll. Und das ist alles. Und so dann und wann ist es sehr im Widerspruch mit dem Weg, wie ich denke, dass es ist. Aber ich weiß, dass wenn er mich führt, er ist klug. Er weiß, was er tut, ich nicht. So, ich lasse ihn es tun, siehst du? Und dann gerade, also das ist es, Bruder Neville, gut. Jawohl, mein Herr, lass ihn es nur tun, siehst du? Und er ist derjenige, der weiß, was er tut, ich nicht, siehst du? So, ich versuche keine große blumenreiche Sachen und Dinge zu haben. Und nur bin ich demütig zu mir selber oder in mir selber und sage, hier bin ich Vater zu jeder Zeit, wenn du mich willst. So, also einfach so auf diese Weise direkt weitergehen, das kommt immer gut heraus. Und so, Johannes, also wir hätten wir hätten kein Buch der Offenbarung gehabt, wenn es nicht für Johannes gewesen wäre, also wenn Johannes nicht da draußen auf dem Insel wäre. Das war Gottes Weg, worauf er uns dieses Buch der Offenbarungen gibt. Er war da draußen, ich denke, ungefähr 3 Jahre und schrieb dieses Buch der Offenbarung. Und nun, wenn wir ihn dann hier verlassen, bei dieser letzten Einladung in Offenbarungen 3, Vers 22, wo es heißt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt, dann fangen wir in Kapitel 4, Vers 1 an. Nun, Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune mit mir reden sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen ist. Also, wir werden jetzt ein Vers nach dem anderen nehmen, und wir haben eine ganze Menge Schriftstelle hier aufgeschrieben, ganzes Buch vor. Und ich weiß nicht, wie weit wir da hineinkommen, aber möge der Herr uns führen. Nun beachte, das Wort heißt hier, nach diesem Gemeindezeitalter. Und alles dieses von hier an jetzt, also bezieht sich oder gehört, also wird stattfinden auf Erden nach der Entrückung von der Gemeinde. Siehst du? Nach der Entrückung. Also dieses wird jetzt zurückgehen und Israel aufnehmen. Also nach diesem Gemeindezeitalter, nach den Gemeindezeitaltern und die Gemeinde erscheint nie wieder bis Offenbarung 19. Kapitel und dann kehrt sie wieder zurück mit ihrem Bräutigam. Preis Gott für den Hochzeit. Lasst uns das gerade mal lesen. Möchtet ihr auch diese Schriftstelle lesen, wie wir sie weitermachen? Gut, lasst uns aufschlagen. Offenbarung 19. Gut, meine Herren, Offenbarung 19. Lasst uns anfangen im 7. Vers, Offenbarung 19. Also dieses ist es, wenn die Gemeinde wieder erscheint. Erscheint nie wieder bis Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Oh, ich könnte hierüber predigen bis Mitternacht und noch nicht die Hälfte gesagt haben. Schau, seine Frau hat sich selber bereit gemacht. Und sein Weib hat sich bereitet, seht hier. Charlie, Nelly und ihr alle, also gerade das, wovon wir redeten da unten und Rodney vor ein paar Tagen, siehst du, auf Elisa, sein Mantel, dieses Gewand, warf auf Elia, oder wie gesagt, Elia legt es auf Elisa. Also Elia warf sein Mantel auf ihn, aber er zog ihn wieder aus und legte ihn auf ihn selber und ging damit weiter, bis dass er den Jordan überquerte und ging dann auf den Berge. Und da wurde er aufgenommen im Wagen und da fiel der Mantel zurück. Und wenn ein Christ erst gerettet wird, dann wendet sich sein Glaube zu Christus. Und dann muss er selber was tun. Und er muss er muss sich selber heiligen von aller unreinen Gewohnheiten. Jede Last zur Seite legen. Und sie machte sich selber bereit. Also sie bereitete sich selber, machte sich selber fertig. Die Braut hat sich selber bereitet, heißt es hier in Offenbarung 19. Oh, da erinnere ich mich an eine kleine Geschichte. Und ich muss diese erstmal sagen, bevor wir weitergehen. Da draußen im Westen, also vor einiger Zeit, viele Jahre her, Da war diese große Arme und Swift Packing Company. Und die gingen so vor, dass sie herkamen und kauften das Vieh, aber kauften nicht nur das Vieh, aber die Bauernhöfen auch noch dazu. Und sie besaßen eine ganze Menge Geld und kauften alle kleinen Bauernhöfe auf und viele Millionen von Acker hatten sie von diesen Bauernhöfen und sie hatten dieses große, feine Hereford-Vieh in ihre Abteilungen. Und da ihr eigene, also ihr, sie hatte ihre eigene Eisenbahn und alle diese Sachen, um das Vieh von der einen Wiese zu der anderen zu bringen. Und diese arme Schwift hatte auch noch einen ganz großen Bauernhof. Und eines Tages, da hatte sie da einen Vorarbeiter oder einen Aufseher oder was es war von diesem Bauernhof und er hatte ungefähr 4 oder 5 Töchter. Und sie fanden dann heraus, dass einer von diesen großen Armorbrüder, also nicht Brüder, aber der Sohn, der sollte diesen Bauernhof besuchen. Und er war ein lediger Mann. Und alle diese Mädchen waren überzeugt davon, dass sie ihn bezaubern würde, sobald dass die Junge kommen würde. Und so, sie machte alles bereit und machte alles fertig für sein Kommen. Und als er dann dort kam, dann gingen sie ihm entgegen und sie zogen alle historische Trachten an, also in ihre kleine Kleidung, gingen sie da mit ihren Franzen Mützen auf und 44er Pistole hier an jede Hüfte und ihre Mütze auf, hinten auf dem Kopf, weißt du, und da gingen sie dann und waren direkte Leute aus dem Westen. Und in jede von diesen Mädchen wollte, also einer von ihnen wollte diese Junge haben. Und nun hat sie dort auch noch eine kleine Cousine. Ihre Mutter war gestorben und ihr Vater auch. Sie war eine Cousine und sie war fast eine Sklavin für alle, die da waren. Alle schmutzige Arbeit musste sie tun. Sie musste sich selber waschen und alles Mögliche. Sie hatte keine Kleidung, sie hatte nur getragene Sachen. Und so, als dann die Zeit kam, dass diese Junge ankommen sollte, da gingen sie alle in ihre Wagen weg zum Bahnhof und gingen ihnen entgegen, um ihnen Empfang zu nehmen. Und sie schossen mit ihren Gewehren und die Pferde, die wieherfüllt, alles Mögliche. Und da brachten sie ihn zu diesem Bauernhof. Und an jenem Abend, da hatte sie ein großes Spektakel. Sie gingen da draußen auf dem Heuschober und da in der Wagenburg und sie sangen und tanzten die ganze Nacht und er war ja da ungefähr 2 oder 3 Tage. Aber diese kleine Cousine, nun, ich möchte dieses mit etwas vergleichen. Unsere Cousine sind auch ganz und gar gekleidet. Sie haben große Turmspitzen und feine Kirche. Und es scheint, als ob sie jede schmutzige Name, die es gibt, geben können an den Pfingstler, also alles, was verkehrt ist. Sie tun auch verkehrte Sachen, aber da hört man nie was davon, siehst du? Sie sind nämlich ein bisschen besser. Und sie wissen nichts davon und man hört nichts davon. Aber lass nur irgendein Pfingstprediger einen Fehler mal machen. Und Bruder, ich sage dir, das nehmen sie auf im ganzen Lande, in jede Zeitung, jawohl. Lass nur irgendein Pfingstbruder beten für ein Kind und es stirbt. Jede Zeitung im Lande wird es aufnehmen. Göttliche Heilung, das ist Fanatismus. Gut, dann... Ja, warum nicht jeden Fall in der Zeitung zu setzen, wo der Arzt es mal verpasst? Also, ein Esel sagt zum anderen Langohr, siehst du? So, wenn sie das tun würde, dann hätte sie nicht genug Platz in ihrer Spalte in der Zeitung, um alle zu schreiben, die gestorben waren. Und wenn ich mal hier auf den Friedhof gehen würde und sagen würde, jeder Mann soll aufstehen, der gestorben ist, unter göttlicher Heilung. Und dann würde ich sagen, jeder Mann soll aufstehen, der gestorben ist, durch unter medische Behandlung, stehe auf, dann würde sie 1 zu 1 Million andere übertreffen. Und das ist genau richtig. So, wenn sie das eine kritisieren, dann kritisiere auch das andere, das ist richtig. Aber sie bringen jedes Jahr Millionen um mit ihren Medizinen und Operationen. Aber da hörst du nie ein Wort darüber, siehst du? Und so, dieses kleine Mädchen, also sie musste alle grobe Arbeit tun. Und so dann ganz plötzlich, diese Junge, also an einem Abend, als das Abendessen vorbei war und sie tanzten alle, Und jedes von diesen Mädchen hat sich ganz schön gemacht, weißt du. Und dieses arme kleine Mädchen, das hatte nur ein kleines, altes, zerlumptes Kleid an. Und an einem Abend saß sie dort in der Speisesaal, nachdem das Essen vorbei war. Und sie hatte die Teller, hatte sie gewaschen. Und sie rannte noch heraus im Hinterhof, um das Waschwasser wegzuwerfen, siehst du. Und als sie dann zurückkam, als sie sich wandte um diese Zaun herum, da stand er. Und er lehnte da auf den Zaun. Und er sagte, guten Abend. Aber sie schämte sich so, weil das war der Sohn von dem Aufseher, der Sohn von dem Besitzer von diesem Bauernhof, so dass sie ihre Schüssel fallen ließ und so dass er es nicht bemerken würde, wie zerlumpt sie war. Und fing an wegzugehen, ihm den Rücken zu kehren. Barfuß und schaute so ungefähr auf diese Weise zurück. Aber er ging zu ihr hin und sagte, du sollst dich nicht für mich fürchten. Er sagte, ich möchte dir mal was sagen. Er sagte, ich bin hierher gekommen für einen Zweck. Ich komme hierher, um eine Frau zu finden. Und er sagte, ich habe überall geschaut. Er sagte, ich möchte nicht irgendeine von diesen Mädchen dahinter in der Stadt heiraten. Also, ich möchte das bekommen, wovon ich denke, dass sie eine richtige Frau ist. Und sagte, von all, die ich gesehen habe, habe ich dich auch immer bemerkt. Und dann habe ich herausgefunden, durch irgendeinen Arbeiter, dass du eine Cousine bist. Sie sagte, das ist richtig, mein Herr. Und er sagte, dann möchte ich dich was fragen. Willst du mich heiraten? Nun, sie wusste nicht, was sie tun sollte. Also stürmte so auf sie ein, sie war durcheinander. Sie wusste nicht, wie sie den Mann beantworten soll. Oh, und ich kann so richtig mich vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Ihr nicht? Also wenn ich einmal ein Sünder und für nichts gut, also ein Kind von einem Trinker, also Jesus Christus sagt, ich möchte, dass du von mir bist. Ja, wie könnte er je zu irgendjemand kommen, wie ich bin? Und wie könnte er je sagen, ich gebe dir eine Heimat im Himmel? Wie könnte er je sagen, ich werde dich retten? Solch ein armes Wesen, wie ich bin, wie könnte das je sein? Aber er tat es. Sie sagte, Herr, ich bin nicht würdig. Ich könnte nicht eine richtige Frau sein für einen Mann, wie Sie sind. Und sagte, Sie habe ja Umgang mit großen Dingen und da weiß ich nichts davon. Ich bin arm. Er sagte, aber du bist mein Wahl. Und war das nicht nett, war das nicht schön, als Jesus dir das sagte? Und du wusstest, du warst unwürdig, um ein Christ zu sein? Und da war nichts, was du je tun könntest, aber, und es ist nichts, und er hat dich gewählt. Es ist seine Güte, seine Gnade, der dich gewählt hat. Du hast ihn nicht gewählt, weißt du, er hat dich gewählt, das ist richtig. Sie sagte, ich weiß nicht, sie sagte, nun schau nicht deine Kleidung an, denn ich schaue auch deine Kleidung nicht an. Ich schaue an, was du bist. Er sagte, willst du mich heiraten? Und zum Schluss, da kamen sie miteinander überein. Er sagte, nun, über einem Jahr, da will ich zurückkehren. Und dann seist du fertig. Dann sollst du dein Hochzeitskleid anhaben, denn ich werde zurückkehren. Und ich werde dich direkt hier auf diesem Gebiet, werde ich dich heiraten. Auf diesem Grund werde ich dich heiraten. Und ich werde dich dann mitnehmen nach Chicago, dazu eine bessere Gegend, Auto Drive. Und da wirst du ein Schloss haben und da wirst du drin leben. Und all diese Stellerwasche wird vorbei sein und alle diese Dinge. Nun, als diese Schwestern und diese Cousine davon hörte, dann sagte sie, du arme, törichte Dummkopf, du weißt doch, dass dieser Mann das nicht gemeint hat. Und ist das nicht genau das, was sie heutzutage sagen? Wie könnte so eine Gesellschaft von heiligen Rollen, so eine Gruppe von Leuten, die kaum ihre eigenen Namen schreiben kann, wie könnte sie je die Gemeinde sein? Wie könnte eine Gruppe wie das je sein? Aber das ist gerade richtig. Wenn wir, als wir verlobt wurden, und fühlten diesen Verlobungskuss von Jesus Christus auf unsere Herzen, der unsere Sünde wegnahm, also da sagte etwas uns, er kommt wieder zurück. Und eines Tages wird er zurückkommen. Nun, das ganze Jahr arbeitete sie. Sie schuftete und sparte ihre kleine 75 Cent oder was sie bekam als Lohn pro Tag, und sie sparte ihr Geld, um ein Hochzeitskleid zu kaufen, um alles bereit zu machen. Und es waren nur ihre Gedanken, alles bereit zu machen. Und es heißt ja hier, sie hat sich selber bereitet. Sie holte ihre Kleidung, ihre Hochzeitskleidung, während ihre Cousine sie auslachte und sie verspottete. Und zum Schluss, da kam dieser ausendliche Tag. Sie kleidete sich selber ein in ihrem Hochzeitskleid und machte alles bereit und sauber. Und ihre kleine Cousine kam her und beugte sich hin vor ihr und sagte, ach du blödes kleines Ding, also du weißt doch wohl, dass er das gar nicht gemeint hat. Er würde das doch nicht zu dir sagen, solch ein Mädchen wie du bist heiraten. Aber sie hatte sich selber trotzdem fertig gemacht. Und so, es wurde spät am Abend und sie fing an, sie auszulachen und sie zu verspotten. Aber sie stand direkt an der Tür und wartete sowieso. Und dann, sie sagten, ja, wie spät hat er dann gesagt, dass er hier sein soll? Sie sagte, das hat er nicht gesagt, aber er sagte, also dieses ist es, was er mir hier sagte, an dem Abend, dass er mir heiraten würde, er gab mir diesen Verlobungsring. Und er sagte mir, dass er in einem Jahr von jetzt angerechnet da sein würde. Deshalb, also ich habe noch eine Stunde. Amen. Sie wartete. Ich habe noch eine Stunde. Ich habe noch 30 Minuten. Ich habe noch 10 Minuten. Und sie lachten und verspotteten sie und benannten sie mit allem Möglichen. Und zum Schluss, gerade diese kritische Stunde, da hörten sie, wie der Sand knirscht unter den Rädern und die Pferden, die kamen. Oh, welche eine Sache war es, um das zu sehen, wie diese kleine Braut sich fertig gemacht hatte, wie sie aus der Tür raussprang und hinrannte durch diese mit Rosen bedeckte Gitter nach draußen, um zu fliegen in den Armen von dem Mann, den sie geliebt hat. Und der ihr Mann sein würde. Dass er sie so aufnehmen würde und verheiratet sein würde und wegreiten würde. Ja, in einem von diesen Tagen, Brüder, also die jetzt das Spott treiben und sagen, du bist ein heiliger Roll, du bist ein Pfingst und alle diese Dinge, also wir warten, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Sie sagen, ach, da ist doch überhaupt kein Unterschied mit dem, was früher war und was jetzt ist. Kümmere dich nicht drum, wir haben noch ein ganz klein bisschen Zeit übrig. Und in dem Augenblick hat er versprochen, dass er hier sein wird. Und in einem von diesen Tagen werden wir unsere Flucht nehmen und weggehen. Sei nur bereit, haltet dein Hochzeitskleid an und haltet alles Entsetzliche aus deinem Herzen heraus. Alles was, höre jetzt gut zu, was es hier in dieser Schriftstelle heißt. Lass uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und sein Weib hat sich bereitet, und es ward ihr gegeben, dass er sich kleide in fein Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. So, da wird eine Versammlung sein in der Luft, in einer von diesen Tagen, in diesem lieblichen Nacht. Ja, bleibe nur bereit, halt dich selber bereit, reinige dein Herz von allem bösen Denken, habe Glaube in Gott, ohne Rücksicht darauf, wie dunkel es aussieht und wie viele lachen und wie viele spotten und sagen, du hast einen Fehler gemacht. Halte nur direkt an und lebe ein heiliges Leben und lebe vor Gott. Und bewege dich vorwärts, die Stunde wird kommen. So, du siehst, sie erscheint wieder in Offenbarungen 19. Aber hier in Offenbarungen 4 heißt es, nach diesen Dingen, also nachdem er die sieben Gemeinde, nachdem er die Gemeindezeitalter gesehen hatte, also nach diesen Dingen schaute ich und siehe eine Tür. Nun bedenke, Johannes ist immer noch auf Patmos. Und nachdem er alle Gemeindezeitalter durchgeschaut hat, durchgesehen hat, da heißt es, ich schaute und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Eine Tür. Was ist eine Tür? Offenbarung 3, Vers 8, im dritten Kapitel, Vers 8, da heißt es, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Und also kann nicht geschlossen werden und kann durch kein Mensch geöffnet werden. Er ist die Tür. Die Tür, Christus ist die Tür. Er sagte das in Johannes 10, Vers 7, ich bin die Tür zu den Schafstall. Und in dem damaligen Land, da kannst du finden, wie ein Schafhirte seine Schafe hineinbringt. Nachdem er sie zählt und sieht, ob sie alle drin sind, dann legt er sich selber direkt in die Tür. Der Wolf kann nicht hineinkommen, ohne über ihn zu gehen. Oder die Schafe können nicht herausgehen, ohne über ihn zu gehen. Oh, wie sicher können diese Schafe sich fühlen, weil der Schafhirte liegt in der Tür. Noah im Alten Testament stand in der Tür von der Arche. Oh, hör gut zu, denn ich werde jetzt hier etwas sagen. Er stand in der Tür und prägte Buße und Gerechtigkeit zu den Menschen, die ihn auslachten. Und in der gleichen Tür, wo er drin stand, also niemand konnte in diese Arche hineinkommen, es sei denn durch diese Tür. Es gab nur eine Tür in der Arche. Und es gibt auch nur ein Weg, gut, richtig, Bruder Stigger, es gibt nur ein Weg, der Leiter, der geht in den Körper Christi. Es gibt nur eine Tür zu der Gemeinde von der lebendigen Gott. Und Jesus ist jene Tür. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Der Weg, der führt zu der Tür. Ich bin die Tür zu dem Schafstall. Er sagte zu diesem Gemeindezeitalter, ich habe vor dir gegeben eine geöffnete, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Er sagte das zu dem Methodisten-Gemeindezeitalter. Sie wandte sich davon ab und ging in eine Organisation. Aber ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und nun, nachdem sie die Heiligung empfangen hatte, sagte er, ich werde dir eine geöffnete Tür geben. Das ist der Heilige Geist. Durch einen Geist sind wir alle wie getauft in einen Körper hinein, das ist der Christus. Er hat vor dir, vor ihnen, vor der Methodistengemeinde, hat er eine Botschaft gegeben, aber sie lehnte es ab, sie wandte sich davon ab. Sie kam her zu der Heiligung und lehnte dann den Heiligen Geist ab. Hatte das bedacht? Das ist jene geöffnete Tür. Und wie kommen wir in Christus hinein? Durch einen Geist, der Heiligen Geist, das ist der Geist Christi. Wir sind hineingekommen, nicht durch Händeschütteln, nicht durch Besprengen, aber durch einen Heiligen Geistestaufe sind wir alle getauft in einen Körper hinein und Teilhaber geworden von dem Körper. Also, nur mit einem Heiligen Geistestaufe in diese Tür hinein. Diese Tür wurde gegeben im Himmel. Diese Tür. Und als er aufschaute, sah er den Herrn Jesus. Nun beachte den folgenden Teil. Die Tür, der Herr Jesus. Ich schaute und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune mit mir redet. Nun, das Bild hat sich geändert. Johannes hatte Patmos im Auge und nun schaut er rauf. Warum? Er sieht, dass etwas vorging auf Erde, hier, diese Gemeindezeitalter, durch den sieben Gemeindezeiten. Und dann, nachdem er dann diese durchgeschaut hat, diese Gemeindezeitalter, nachdem die Gemeindezeitalter aufgehört hatten, hörte er eine Stimme und er schaute aufwärts nach oben und im Himmel und sah eine geöffnete Tür. Und die erste Stimme, die klang wie eine Posaune. Ganz richtig, das Bild hatte sich geändert vom Patmos in den Himmel hinein. Die Stimme war die gleiche Stimme, die da wandelten in den sieben goldenen Leuchter. Die gleiche Stimme, die Stimme hatte sich nicht geändert. Aber die Stimme, also wo war sie, als er sie zum ersten Mal hörte? Wie viele erinnern sich noch an den ersten Gemeindezeitalter? War hinter ihm. Ich war im Geiste am Tage des Herrn. Offenbarung 1, Vers 10. Und da heißt es, ich war am Tage des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, welche sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und in der Mitte der sieben Leuchter einen gleich dem Sohne des Menschen. Und so weiter und so weiter. Ich muss das noch eben weiterlesen. Angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und Haare und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflamme und seine Füße gleich glänzend Kupfer, als glühte sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war wie die Sonne, leuchtet wie ihr Kraft. Bis so weit. Also er war im Geist und sprang hier direkt runter zu Offenbarung 1, Vers 10 und 13 oder 12. Ich war im Geist am Tage des Herrn und ich hörte hinter mir eine Stimme wie eine Posaune und klang wie viele Wassern. Und als ich mich umwandte und schaute, da sah ich eine stehen in der Mitte von sieben goldenen Leuchten. Nun, nachdem er ihm das ganze Geheimnis von den sieben goldenen Leuchtern gezeigt hatte, also hielt diese sieben Sterne und eine weiße Perücke auf und so weiter, seine Füße wie Erz und Augen wie Feuer und diese Symbole, dann hörte er die gleiche Stimme, was sprach vom Himmel. Und er schaute auf und er sah eine geöffnete Tür. Oh, eine geöffnete Tür in den Himmel hinein. Wie kommst du da hinein? Durch Christus Jesus. Diese eine Tür, ein Weg, kein anderer Weg. Irgendein Menschen, der heraufklettert auf irgendeinen anderen Weg, also ist das gleiche wie ein Dieb und ein Räuber. Und in diesem Gleichnis von diesem einen, der da heraufkletterte und war an dem Hochzeitsmahl ohne Kleid an und wurde schuldig gefunden und wurde gebunden und in der äußerste Dunkelheit hinausgetan. Es gibt nur einen Weg, um zu diesem Hochzeitsmahl zu kommen. Ich glaube, ich habe davon noch nicht so lange hier gepredigt. Wenn auch der Bräutigam, also wenn ein Mann gerade sich verheiratet hatte in dem damaligen Lande, dann musste er selber, eigentlich sollte es wohl heißen, wenn ein Mann heiraten will, in dem damaligen Lande, da musste er selber die Einladung herausgeben und er musste selber die Kleidung besorgen. So, als er dann diesen Mann dort fand, mit ihm an diesem Hochzeitsmahl sitze, wie viele erinnern sich an den Gleichnis? Ganz gewiss, ihr liest ja die Bibel. Also da fand er einen Mann an dem Hochzeitsmahl ohne ein Hochzeitskleid an. Was ist es? Der Bräutigam stand an der Tür und alle kamen hier mit einer Einladung. Niemand kann zu mir kommen, es sei zu meinem Vater kommen, es sei dann durch mich. Und alle, die der Vater mir gegeben hat oder eingeladen hat, werden zu mir kommen. Und hier, sie kamen und gaben ihnen ihre Einladung und der Bräutigam sah dann, dass jedermann, sah darauf zu, dass jedermann gleich aussehen würde. Das ist eine Sache, also eine gute Sache in dieser altmodischen Heiligen Geistreligion, lässt sie alle gleich aussehen. Ob sie nur reich oder arm sind, gebunden oder frei, schwarz, weiß, männlich oder weiblich, sie sind alle eins in Jesus Christus. Und der Bräutigam stand an der Tür und nahm die Einladung entgegen, legte ein Kleid um diesen Mann herum, so der Reich und der Arme schaute alle gleich aus. So ist es im Königreich Gottes, da gibt es keine große und kleine Kerle, sie sind alle eine in Christus. Nun, was denkst du, wenn der Bräutigam jetzt zurückkommt und findet da einen Mann sitzen ohne Hochzeitskleid an? Und er sagte, Freund, wie bist du hier reingekommen? Und er stand sprachlos, aber er zeigte, dass er auf eine andere Weise auch durch die Tür hineingekommen war. Er kam durch ein Fenster, er kam durch eine Hintertür, aber er nannte ihn Freund, damit zeigend, dass er Gemeindemitglied war. Freund, wie bist du hier hereingekommen, ohne ein Kleid an, ohne Hochzeitskleid an? Nun, Jesus sagte dieses selber und er rief den Pförtner zu, er sagte, bindet ihn und an Füße und Hände und wurde hinausgeworfen in die äußerste Dunkelheit, wo es Weinen, Klagen und Zähneknirschen geben wird. Das sind die Wörter von Christus selber, richtig. Er wurde hinausgeworfen, weil es war ja eben bewiesen, dass er ohne Hochzeitskleid da war. Er kam also auf einen anderen Weg hinein, auch durch die Tür. Wenn er durch die Tür hineingekommen wäre, dann hätte er auch ein Hochzeitskleid empfangen. Nun, höre auf diesen. Dann, wenn dieses Hochzeitskleid die Taufe des Heiligen Geistes ist, wie wirst du denn auf eine andere Weise dargestellt werden? Wenn das erste Gemeindezeitalter durch die Tür Jesus Christus kommen musste und getauft werden musste im Namen des Herrn Jesus Christus, und die Taufe des Heiligen Geistes empfangen musste, um ein Hochzeitskleid anzulegen, wie können wir dann auf einen anderen Weg hineinkommen? Wenn du kommst durch die Methodist oder Baptist oder Pfingstler oder irgendeine andere Denomination, dann wirst du gebunden und hinausgeworfen werden in die äußerste Dunkelheit. Du musst kommen durch Jesus Christus, der Weg, die Tür, die Wahrheit und das Leben. Amen. Gut. Also die gleiche Stimme, Offenbarungen 21 oder Offenbarungen 1, Vers 10 und 13, wenn ihr das vielleicht bemerken möchtet, die Stimme, die er zu ihm reden hörte, hatte die Deutlichkeit von einer Posaune. Now, ihr wisst ja, wie eine Posaune klingt, hat einen richtig durchdringenden Ton. Und was bedeutet eine Posaune in der Bibel? Krieg. Jedes Mal, wenn eine Posaune geblasen wird, ein Krieg. In der biblischen Zeit, also bedeutete das Stöhnen von einer Posaune Krieg, entweder eine Offenbarung oder etwas, was stattfindet. Und nun, nachdem die Gemeindezeitalter vorbei waren und alles war fertig, also er machte alles fertig, er gab die fertige Grundlage, er machte die fertige Grundlage für das vierte Kapitel. Also die Gemeindezeitalter waren getan. Eigentlich könnte man auch übersetzen, er machte jetzt den Rahmen fertig für das vierte Kapitel. Die Gemeindezeitalter waren getan. Er hatte die Erde verlassen. Siehst du? Bedenke die Stimme, die zu ihm sprach, hinter ihm sprach, in den sieben goldenen Leuchten, also die Arbeit war zu Ende. Und nun die gleiche Stimme sprach oben im Himmel. Was war es? Er hatte seine Leute erlöst. Seine irdische Arbeit war zu Ende. Und er war in der Herrlichkeit und er rief zu Johannes, komm hier rauf. Amen. Oh, das lässt mich fühlen, als ob ich jubeln könnte an Silvesterabend. Jawohl. Also das ist es. Also seid ihr bereit. Also komm hier rauf. Krieg. Also dies ist so der Rahmen für den großen Krieg. Die Menschen hatte Gottes Botschaft verworfen, den Heiligen Geist verworfen, den Botschafter von den sieben Gemeindezeitalter. Und demjenigen, der die Botschaft verworfen hat, von seiner Gnade bleibt nichts auf Gericht, was bereit war. Oh, während er sich bereit machte, um seine Plage auszugießen auf der Erde jetzt. Komm hier rauf, ich werde dir zeigen, was jetzt stattfinden wird. Also Christus verwerfende, gottlose Sünde, ich werde jetzt mein Zorn auf sie ausgießen. Nun beachte diesen ganzen Rahmen. Während wir heute Abend weitermachen, wirst du mehr und mehr davon bekommen fortwährend. Also wir können nicht alles hier herbeiführen. Wir haben oder wir müssen uns eben beziehen von Stelle zu Stelle, auf Stelle und Stelle nacheinander. Und wie dieses eine furchtbare Sache sein wird für die, wenn die letzte Posaune erklingt und wenn der letzte Krieg, letzte Kampf gekämpft ist, wenn die letzte Predigt gepredigt ist, wenn das letzte Lied gesungen ist, wenn wir stehen vor dem großen Gerichtssitz Christus. Da wird dir gefragt werden, und warum hast du es nicht angenommen? Warum hast du es nicht empfangen? Was hast du getan mit dem Leben, das dir gegeben wurde? Und es wird dir gefragt werden, einen Grund anzugeben. Und was denn? Also, ihr habt mich vielleicht mal das Lied singen hören oder vielleicht versuchen zu singen. Was denn, wenn dieses große Buch geöffnet wird? Was denn, wenn die, die die Botschaft verworfen haben, also gefragt werden, um einen Grund anzugeben, was denn? Du wirst da stehen, genauso sicher, wie dieses Buch hier geschrieben ist. Siehst du? Du wirst da stehen und du wirst um einen Grund gefragt werden. Oh, es lohnt uns, es lohnt sich, Bruder und Schwester, es geziemt sich, als Söhne und Töchter, dass wir uns prüfen, jede Stunde des Tages. Paulus sagt, ich sterbe täglich, und doch lebe ich nicht. Ich, aber Christus lebt in mir. Siehst du? Also sei geprüft, weil du weißt nicht, zu welcher Stunde du aufgerufen wirst, um dich zu verantworten da oben in der Höhe. Nun, er hörte die Stimme der Posaune. Gut, beachte. Beachte jetzt, was Johannes sagte. Er sagte hier, in diesem letzten Teil vom ersten Kapitel, also die Stimme war wie eine Posaune, die mit mir redete, und dann Kapitel 4, Vers 1, und sagte, komm hier rauf. Also ich zeigte dir die Gemeindezeitalter auf Erde, jetzt komm hier herauf, ich möchte dir auch zeigen, was stattfinden wird hier oben. Siehst du, Christus hatte die Erde da verlassen und er war hinaufgegangen in die Herrlichkeit. Und die Gemeindezeitalter war durch und zeigte, dass sein Geist hier zu Ende war. Und er war hineingegangen in die Herrlichkeit und rief jetzt Johannes auch raufzukommen und zeigte ihm, was weiter stattfinden wird. Er sagt, komm hier rauf. Nun, wir beachten hier im zweiten Kapitel, im zweiten Vers, ganz schnell und alsbald und nach diesem sofort eigentlich. Und er sagt Brennan, oh, wenn ich mich ein bisschen komisch benehme, ich fühle mich gerade wunderbar. Also Johannes fügte hinzu, und sofort nach diesem war ich im Geiste. Und wenn du die Stimme Gottes zu dir reden hörst, dann geschieht etwas. Amen. Geschah es auch zu dir auf diese Weise? Also bei mir ja. Vor 31 Jahren, also seitdem bin ich niemals mehr derselbe. Oh, er sagte, komm hier rauf zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Das hat mich geändert. Und Johannes sagte, sofort war ich im Geiste. Das ist Vers 2 von Kapitel 4. Alsbald war ich im Geiste. Und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer. Siehst du, Johannes hat die Erde jetzt verlassen. Christus hatte die Erde verlassen in der Form des Heiligen Geistes. Und kehrte wieder zurück in den Körper. Heute sitzt der Körper hier als ein Denkmal, als eine Erinnerung, als ein Opfer. Und wir kommen da noch direkt hinein während dieses Kapitel hier. Aber der Geist Christi kam zurück, um zu leben in der Gemeinde, um zu leben in uns. Nun, sofort, nachdem er das Ende von dem Zeitalter von seiner Arbeit hier gezeigt hat, ging er rauf in den Himmel hinein und er sagt, ich will dir jetzt zeigen, was nach diesem geschehen wird, nach den Gemeindezeitaltern. Er sagt, Johannes, ich kann jetzt da unten nicht mehr zu dir reden, weil ich habe es da unten verlassen. Und ich bin jetzt hier raufgekommen. Komm auch rauf zu mir, bei mir. Amen. Und ich will dir zeigen, was hernach geschehen wird. Oh, und er bekam da, oder er wurde da aufgenommen in eine Vision, wurde aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, seine Erfahrung musste ungefähr so gleich gewesen sein an dem, was Paulus da hatte in 2. Korinther 12, Vers 2 und 4. Wenn ihr das vielleicht aufschreiben möchtet, in 2. Korinther 12, Vers 2 und 4, da wurde Paulus auch eines Tages aufgenommen in eine Vision. Wisst ihr das? Und er sah Dinge, die nicht möglich waren für ihn, dass er darüber reden würde. Also 14 Jahre lang hat er sie nie erwähnt, siehst du? Aber höre jetzt gut zu auf diesen Unterschied zwischen den beiden. So, was Paulus sah, also es war ihm verboten, um davon zu reden oder öffentlich etwas davon zu sagen. Oh, also ich glaube, er konnte es gar nicht. Denn mit der kleinen Reise, die ich eines Tages machte, bin ich bis jetzt noch nicht fertig geworden und werde auch nie damit fertig. Siehst du? Er sah Dinge, wovon er nicht reden konnte. Und ich denke, er hätte die Wörter gar nicht dazu. Er wurde aufgenommen in den dritten Himmel. Jedoch, siehst du, oben in den dritten Himmel. Und wie anders war es, als Johannes aufgenommen wurde. Er sah Jesus. Er sagte, schreib in einem Buch, was du gesehen hast, und gib es zurück, send es zurück an den Gemeinde. Also Paulus wurde es verboten zu sprechen. Johannes wurde es direkt gefragt, um es in einem Buch niederzuschreiben, so dass es durch alle Zeitalter hindurchgehen würde. Oh, es ist jetzt geoffenbart, sollte geoffenbart werden in diese letzten Tage. Es war nicht geoffenbart in seinem Tag. Aber es wird geoffenbart, während wir weitermachen. Oh, und nun beachte, der aufgenommene Johannes, also sofort nach dem Gemeindezeitalter, war ein Typ von der entrückten Gemeinde. Sofort nachdem das Gemeindezeitalter vorbei ist, dieses laodizianische Gemeindezeitalter, kommt die Entrückung. Die Gemeinde geht dann empor, wie Johannes auch, in die Gegenwart Gottes hinein. Oh, das dreht einfach meine Seele rum. Also aufgenommen in der Entrückung von der Gemeinde. Und es heißt, also diese Stelle, dieses Buch der Offenbarung ist geschrieben, siehst du, am Ende von diesem Gemeindezeitalter. Diese Stelle wahrscheinlich im Buch der Offenbarung ist am Ende von diesem Gemeindezeitalter. Nun, ich habe hier ein bisschen etwas, und das möchte ich erstmal klarstellen, weil das ist eine alte Ladenhütte seit langem unter vielen Christen. Und ich dachte heute, als ich es studierte, als ich diese Schriftstelle aufschrieb und diese Namen herausfand und die verschiedenen Farben und Dinge, und wir werden nachher noch tiefer darauf hineingehen, und diese Regenbogen und Symbole und so weiter, also ich schrieb diese Schriftstelle hier auf, sodass ich da darauf zurückschauen konnte und darauf mich beziehen konnte. Also während ich weitermachte, nun gewöhnlich, wenn ich über so etwas spreche wie dieses, also dann ist es anders, weil ich möchte versuchen, es von Herzen zu wissen. Und nach dieser Art, also wenn du dann nur ein bisschen Zeit hast, dann möchte ich mich da darauf beziehen, weil es geht eben durch die ganze Schrift hindurch, von hinten und von vorne. Und nun in Matthäus 16, Vers 13, da finden wir Folgendes, wenn ihr das vielleicht aufschreiben möchtet, diese Schriftstelle, also ich möchte es erstmal lesen, aufschlagen, wenn ihr es aufschlagen möchtet, gut, Matthäus 16, Vers 13, oder wir können einfach zurückschlagen und es lesen und dann sind wir sicher damit, also Matthäus 16, 13. Vers, und höre gut zu, während wir das lesen, Matthäus 16, Vers 13, als Petrus kam oder als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagte etliche, Johannes der Täufer, andere aber Elias und andere wieder Jeremias oder einen der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut habe es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten wird sie nicht überwältigen. Und ich habe das Totenreich nicht, und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Dann gebot er seine Jünger, dass sie niemandem sagten, dass er der Christus sei. Hör gut zu jetzt, gut, denn von der Zeit an, also von der Zeit an begann er, nun, ich möchte, dass ihr noch etwas weiteres liest, also Vers 28 hier auch, weil ihr könnt dann den Rest zu Hause lesen, Vers 28 jetzt, vom gleichen Kapitel. Wahrlich, ich sage euch, es sind etliche von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Nun denkt darüber nach. Einige stehen hier, etliche stehen hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Reich. Welchen Ausspruch! Und wir lieben die Kritiker, dieses anzufassen, um nur zu zeigen, wie dumm er ist, siehst du? Aber wie die Kritiker das lieben, um an diese Sache sich ranzumachen. Aber es geschah, und sie wissen nichts davon. Siehst du das? Richtig. Nach dem Felsenbekenntnis von Petrus, wovon wir wissen, dass sein Bekenntnis, also er würde seine Gemeinde bauen auf diesem gleichen Felsen. Nun nicht auf Petrus, das ist ein kleiner Stein, so wie die römisch-katholische Kirche versucht das zu sagen. Aber auf dem Bekenntnis von Petrus, der Offenbarung, oder durch die Offenbarung, das ist die Gemeinde. Gott wird es offenbaren. Also nicht das Bekenntnis, was dieser Mann ablegte, der später wieder abgefallen ist. Also nicht ein Bekenntnis von ihm, dass er der Sohn Gottes ist, weil sie wusste, er war ja der Sohn Gottes. Petrus hatte das gerade gesagt. Aber was es war, war die Offenbarung, hatte vom Himmel geoffenbart, dass er der Sohn Gottes war. Und sagte, Fleisch und Blut hat dir das nie gelehrt, aber mein Vater, der im Himmel ist, hat es dir geoffenbart. Und auf diesem Felsen, auf diesem Felsenbekenntnis, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle werde sie nicht überwinden, nicht darüber siegen. Nun, ich hoffe nicht, dass ich hier zu schnell mit dass die Zeit mir zu schnell zu Ende geht, dann können wir hier noch direkt hineingehen. Also wir möchten doch mal sehen, wie das in das menschliche Wesen hineinfließt. Es ist eine schöne Geschichte, gerade hier, wenn wir nur da rankommen können. Gut, jawohl, dieses Felsenbekenntnis, was Petrus war, also er würde seine Gemeinde bauen auf dem Bekenntnis von Petrus. Und er sagte, etliche stehen hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie den Sohn Gottes kommen sehen in seinem Reich. Nun bedenke, er sprach von etliche. Das ist also mehr als einer, ist nicht so? Etliche würde viele bedeuten, also wenigstens mehr als einer. Aber nun schau, alle seine Jünger standen dort. Und er fragte an jeder von denen, was denkt ihr von diesem? Und was denkt ihr davon? Aber er sagte, es gibt etliche hier, die stehen hier und die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Reich. Oh, welch ein Ausspruch. Denk nur, vor 2000 Jahren wurde dieses festgestellt. Gut, es war aber so. Und ist das Wort Gottes unfehlbar? Jedes Wort, was er sagte, wird geschehen. Nun, wir möchten jetzt dann aufschlagen das 17. Kapitel von Matthäus. Also das gleich das nächste. Und als er nahm, also das war ein paar Tage später, da nahm er Petrus, Jakobus, Johannes herauf in den Bergen und nahm sie zur Seite, also von den anderen, um Zeuge zu sein, Petrus, Jakobus und Johannes. Und sie sahen das Königreich Gottes in die Kraft kommen. Und sie sahen das Kommen vom Königreich Gottes in einem Vorschau. Amen. Oh, es wurde ihnen gegeben, das Königreich Gottes zu beobachten. In einem Vorschau, wie es kam, wie es kommen sollte. Also dieser Übergang ins Tausendjährige Reich hinein. Sie sahen ein Vorschau. Vor einiger Zeit, da gab es eine Gruppe von Prediger. Und Robert war einer von denen. Und Cecil B. DeMille, er war es, der diese 10 Gebote schrieb, eigentlich der Film machte. Und er rief Bruder Zakarian an, Bruder Robert, und viele Prediger durch das ganze Land, also jede Prediger konnte kommen. Und er lud sie ein in sein Studio, bevor dieser Film überhaupt freigegeben wurde. Und ließ sie alle ein Vorschau davon sehen, bevor es gezeigt wurde, bevor der Film gezeigt wurde. Und er fragte da $25 für, pro Karte. Und er sagte, kommt und seht diese Vorschau an, dass ihr auch eure Meinung abgeben möchtet. Also, ob da vielleicht irgendeine Kritik ist, oder ob da was gesagt wird, könnte und so weiter. Also, sie sahen den Film schon, bevor es öffentlich gezeigt wurde. Und Jesus sagte, einige von euch stehe hier, Amen. Ihr werdet den Tod nicht schmecken, bis dass ihr das Königreich Gottes kommen sehe in der Kraft. Oder, sie sehe den Sohn des Menschen kommen in seinem Königreich, lieber gesagt. Sie sehen den Sohn des Menschen in seinem Königreich kommen. Nur ein paar Tage später, nach diesem, nahm er Petrus, Jakobus und Johannes und ging auf einem hohen Berge. Und da wurde er verwandelt, verklärt vor ihnen. Wie die Sonne, sein Kleid war wie die Sonne, die strahlt in seiner Kraft, in ihre Kraft, was er anhatte. Und wie viele Male habe dieses in einem Gleichnis erwähnt? Wir haben es durch die ganze Bibel hindurchgenommen. Also du kannst jedes Stückchen von der Schrift nehmen und es mit der ganzen Bibel zusammenbinden. Jawohl, meine Herren. Und es gibt nirgends ein Leck. Also es ist alles verputzt mit der Kraft Gottes. Der Teufel könnte es nicht herauspressen oder nicht rumpressen, wenn er es wollte. Also es ist richtig. Also er kann nicht hineinkommen in diese geheiligten Leute, die ihr Zeugnis abgelegt haben oder ihr Zeugnis herausgegeben haben und geglaubt haben ins Königreich Gottes, im Königreich Gottes, und nahm jede Schriftstelle und verputzte die Stelle mit der Heiligen Geisteskraft und waschte es im Blute. Die Welt kann da nicht hineinkommen. Der Teufel kann da nicht hineinkommen. Sie sind tot, ihr Leben ist verborgen in Christus durch Gottes Siegel, durch den Heiligen Geist. Und wie kann der Teufel denen was zu schaffen machen? Da sind sie jetzt in diesem Zustand. Und nun an dieser Stelle, dann sah er das Kommen oder ein Vorschau. Und was war das Erste? Also, was das Erste war, was sie sahen? Das Erste, was sie sahen, das Erste, was er sah, das war das Kommen von Moses. Und er stellt die toten Heilige dar, die aufstehen werden, die auferstehen. Und Elia stand auch dort. Oh, ich möchte, dass ihr bemerkt, was stattfinden wird. Da war erst Moses. Der ist alle diese 6 Zeitalter, worin sie schlafen. 6 Gemeindezeitalter. Und nicht nur das, aber Elia war auch da. Der Botschafter von diesem letzten Tag mit seiner Gruppe. Oder, dass es war die Verwandelten, die Entrückten. Amen. Und nun in der Zukunft, also warten auf den Kommen. Also, es waren nicht alle und alle zusammen, die da bei ihm versammelt waren. Oh, was war es? Es war sein Versprechen an Petrus, Jakobus und Johannes wurde da erfüllt. Das ist richtig. Weil er sagte, etliche stehen hier, werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Reich. Und sie sah ein Vorschau davon. Dann, nach dieser Auferstehung, also ich möchte euch noch eine andere Sache bringen. Nachdem Jesus gestorben war und begraben war, in Johannes 21, Vers 20. Also irgendein Kritik fing damals schon an, in den früheren Tagen. Also direkt während wir in der Rest von diesem sind, also während wir doch dabei sind, frei übersetzt, lasst uns dieses auch klarstellen. In Johannes 20, Vers 21, da hatte Jesus seine Jünger begegnet und gab ihnen Fisch und Brot zu essen auf ein Feuer. Und als sie dann da am Ufer gingen, da lehnte Johannes an seinen Busen und Petrus stellte ihm die Frage und sagt, was wird eigentlich mit diesem Mann geschehen? Jesus liebte Johannes. Johannes war ein Mann der Liebe und er sagte, was wird mit diesem geschehen? Also, wie wird sein Zustand sein? Was wird seine Zukunft sein? Und Jesus sagt ihm, also, was geht es dich an, wenn er bleibt, bis dass ich komme, bis dass ich wiederkehre? Also, was ist es? Und die Jünger, die machte dann einen Fehler und sie sagte, was Jesus gesagt hat, dass er am Leben bleiben wird, bis dem Kommen. In Johannes 21, 20 lesen wir eben, da heißt es, Petrus wandte sich um und sieht den Jüngern nachfolgen, welchen Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach, bis so weit. Jetzt geht der Predigt weiter. Aber Jesus hat er keinen Fehler gemacht, direkt hier in der Offenbarung, in Kapitel 4, hat Christus sein Wort gehalten. Er brachte Johannes herauf in den Himmel hinein und gab ihm ein Vorschau von der ganzen Sache, Glorie. Er sah ein Vorschau. Er sah es gerade so, als ob er es selber auf Erden erlebt hat und sah die ganze Gemeindezeitalter geschehen und sah das Kommen des Herrn und das ganze Buch der Offenbarung. Siehst du jetzt, wie unfehlbar seine Verheißungen sind? Also wie, also du noch immer, also Jakobus hat es nicht, Johannes, also keiner von der Rest von denen. Er hat es sogar dem Paulus nicht sehen lassen oder sagen lassen, nicht. Er sagte, und was geht's dich an, wenn er bleibt, bis dass ich komme? Und weil er eben das gesagt hat, hat er Johannes gewählt und ihn heraufgenommen und ihm die ganze Sache gezeigt, bevor er sogar starb. Genauso, als ob er selber die ganze Sache durchlebt hatte. Er zeigt ihm, was es sein würde. Und Bruder Pet, ist das nicht wunderbar? Siehst du, er nahm ihn direkt herauf. Nahmen direkt hier, der Anfang vom 4. Kapitel im 2. Vers, beweist es, denn er zeigte ihm die Dinge, die waren, die sind und die kommen werden. Er zeigte ihm das Gemeindezeitalter, das Kommen der Juden, also das Ausgießen der Plagen, die Entrückung, das Wiederkommen und das tausendjährige Reich und die ewige Heimat von seinen Geretteten, also als ob er es direkt selber ganz durchgelebt hat, die ganze Sache. Er sah alles geschehen, siehst du, und er nahm ihn herauf und zeigte es ihm, also der Film von sein Umkehren, von sein Zurückkehren. Eigentlich der Film, die er, oh, es kann auch sein, der Film, der er drehte, ihm vordrehte. Und ließ ihn die ganze Sache in ein Vorschau sehen. Wurde aufgenommen und erfüllte damit seine Verheißung. Und in Offenbarung 4, Vers 2, bevor seinem Tode, wurde er aufgenommen im Geiste und sah die Dinge genauso, als ob er sie selber erlebt hatte. Er sah es alles in einem Vorschau. So, er sah es in einer Vision genau, was stattfinden würde und was stattgefunden hat auf Erde von der Zeit an bis zum Kommen des Herrn Jesus. Er zeigt es ihm in einer Vision. So dann die Jünger, also zu niemanden hat er je das gesagt. Er sagte, wenn ich es richtig übersetze, er sagte, dass er kommen würde in dem Zeitalter. Er sagte, und wenn es was geht es dich an, wenn er bleibt, bis dass ich komme? Und dann nahm er ihn herauf und er zeigte ihm die ganze Sache in einer Vorschau, zeigte ihm, was geschehen würde. Oh, ich liebe das einfach. Nun beachte, lasst uns sehen, was dieses ist. Und alsbald war ich im Geiste, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und da war eine Stimme, die ihn rief. Oh, diese Stimme, oh, da kann ich nicht von wegkommen. Diese Stimme von dem einen, der hinter ihm war. Und dann schaute er dahin, und er zeigte ihm alle Gemeindezeitalter, weil er stand hier in den Gemeindezeitalter, die sieben goldene Leuchter. Und dann hört er die Stimme, nachdem die Zeitalter, Gemeindezeitalter aufgehört hatten, die Stimme verließ die Erde und ging herauf. Und als er dann in die Herrlichkeit ankam, da hörte er ihn, also da, als er in die Herrlichkeit kam, da hörte er ihn sagen, komm hier herauf. Ich werde dir jetzt zeigen, was von hier nach geschehen wird. Oh, diese Stimme. Lass mich sprechen von dieser Stimme heute Abend. Ich habe hier noch einige Schriftsteller aufgeschrieben. Lasst uns aufschlagen 1. Thessalonicher 4. Und nur hier hören, was diese Stimme sagen wird. Oh, wir wissen alle, was es da heißt. Ohne, also bevor wir schon gelesen haben, ist nicht so. Wir wissen schon, was geschehen wird. Also die Posaune Gottes wird ertönen, und die Toten in Christus werden auferstehen. Das ist richtig? Nun schau direkt in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 die Stimme war die Stimme Christi. Ist das richtig? Die Stimme Christi. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entgegengerückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen der Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also die gleiche Stimme, die Johannes aufforderte, heraufzukommen oder es rief, heraufzukommen, die gleiche Stimme, die sagte zu Johannes, komm hier herauf, ist die gleiche Stimme, die heute, ist die gleiche Stimme, die eines Tages die Gemeinde heraufrufen wird. Also, Amen, die Gemeinde auffordern wird. Also, die gleiche Stimme, die Johannes aufforderte, heraufzukommen, ist die gleiche Stimme, die Lazarus heraufforderte, rief, aus dem Grabe zu kommen. Das ist die gleiche Stimme von der Erzengel. Christus ist die Stimme vom Erzengel. Die Stimme des Erzengels, siehst du? Oh, das ist die Posaunenstimme von Christus, forderte Johannes auf, heraufzukommen. Die gleiche Stimme forderte oder rief Lazarus. Habt ihr das bemerkt beim Graben von Lazarus? Da sprach er mit lauter Stimme. Also, er sagte nicht nur Lazarus, komme vor, sondern Lazarus, komme raus. Also, es war eine Aufforderung, er rief ihn von den Toten. Also das Wort, was hier gebraucht wird, ist rufen, das ist auffordern, das ist einfach einem ein Befehl geben, es steckt alles drin, das kann man nicht richtig übersetzen. Und er antwortete, und hier bin ich. Und er kam von dem Tod, nachdem er tot war, der Lazarus, und sein Körper verwest. Und diese gleiche Stimme sagt zu Johannes, komm hier rauf, ich werde die Dinge zeigen, die im Begriff sind zu geschehen. Und das ist die gleiche Stimme, die erklingen wird, wenn die Toten in Christus aufstehen. Denn die Posaune, also was ist eine Posaune? Die Stimme Christi, die Stimme von Christus, also die gleiche, woraufhin er sich umdrehte, im ersten Kapitel, das ist die gleiche, und ihn aufforderte heraufzukommen. Er hörte die Stimme wie eine Posaune. Nun, er sagte, komm hier rauf. Also, seht ihr jetzt, wie die Auferstehung sein wird? Es wird ein Augenblick sein, ein Augenzwinkern, dann eine klar tönende Stimme, und er wird die Gemeinde rauf auffordern, also wird auffordern zu kommen. Und denn er ist da rausgekommen. For he came out of it. Denn er ist da rausgekommen. Also diese große auffordernde Stimme. Gott, hilf mir, sie zu hören an dem Tag. Und wie ich so oft gesagt habe, ich weiß als Sterbliche, Rodney, ich weiß, dass eine große dunkle Tür vor mir gestellt ist, genannt den Tod. Und jedes Mal, wenn mein Herz klopft, klopft er einen Schlag näher zu dieser Tür. Und einer von diesen Tagen muss ich da hineingehen. Aber ich möchte da nicht als ein Feigling hineingehen und schreie dabei und rufe. Ich möchte da hineingehen, mit mir selber eingewickelt in den Kleider der seiner Gerechtigkeit. Dieses wissend, dass ich ihn kenne in der Kraft seiner Auferstehung. Und eines Tages, wenn er ruft, dann werde ich hervorkommen, herauskommen von unter den Toten. Und wenn er mich auffordert, zu erscheinen in der Höhe, wenn die Posaune Gottes erklingen wird und die Toten in Christus aufstehen werden. Und wenn ich lebendig bin, werde ich in einem Augenblick werde ich verwandelt werden, in einen Augenzwinkern. Und dann werde ich mit den anderen, gehen. Ich werde dann mit den anderen, mit der Rest von denen werde ich gehen. Herauf, um den Herrn zu begegnen in der Luft. Also, diese Posaune Gottes klingt klar und laut. Und wird der gleiche sein, der gleiche bei seinem Kommen. Also, da wird es kein undeutlicher Ton geben in Bezug darauf. Da war nichts Undeutliches für Johannes, als er diese Stimme sagen hörte, komm herauf, und er kam. Amen. Als Lazarus im Tode, im Grabe, und seine Seele war schon 4 Tage unterwegs irgendwohin oder irgendwo, ich weiß nicht, wo sie war, ich denke, dass keiner von uns das weiß, oder was es war, es macht doch gar nichts aus, aber er forderte einfach diesen Mann auf, dessen Hautwürmer, dessen Maden seinen Körper gegessen hatten und er stank schon im Grabe. Und diese klar tönende Posaune sagte, Lazarus, komm hervor. Und da ein Mann tot und verwest schüttelte sich selbst und kam aus dem Grabe wandeln. Also da gibt es nichts Undeutliches da, Bruder. Also da gibt es keine Unsicherheit da drin. Das ist das Gleiche heute Abend, wenn ein klar tönende Stimme sagt, Sünde, tue Buße, ich gebe dir ewiges Leben. Bekehrt ein jeder von euch und sei getauft im Namen Jesu Christi für das Vergeben von eurer Sünde und er wird die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also das fordert auf, das ruft zu. Und da gibt es auch nichts Unsicheres. Und ich bin ein Zeuge davon, dass es wahr ist. Da gibt es noch andere Zeuge, Millionen von denen durch die ganze Welt heutzutage, die Zeuge davon sind, dass es die Wahrheit ist. Und wenn die Bibel kommt, also die Wörter Gottes, also jedes Wort Gottes ist eine Posaune. Und jedes Erklingen von dem Wort ist eine Posaune, eine Evangeliumsposaune. Und wenn es tönt, dann ist es die Wahrheit. Und wenn es sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute bis in Ewigkeit, dann gibt es da gar nichts Undeutliches, dann ist er derselbe. Jawohl, mein Herr. Bekehret euch und seid getauft im Namen Jesu Christi und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da gibt es nichts Undeutliches in Bezug darauf. Er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Er, der an mich glaubt, ob wenn er auch tot ist, wird er leben. Und er, der lebendig ist und glaubt an mir, wird nie sterben. Glaubst du dieses? Da gibt es nichts Undeutliches in Bezug darauf. Er wird leben. Er, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferstehen lassen, wieder am jüngsten Tage. Da gibt es nichts Undeutliches, da drin nichts, das ist ein klares Klingen. Oh, ich weiß es Also, ich hörte es auch einmal in meinem armen irischen Herzen klingen, ich alter Sünder. Wie könnte es je für mich sein? Aber ich glaubte es, es war ein deutlicher Ton. Ich habe es angenommen und ich bin Zeuge davon, dass es die Wahrheit ist. Und eines Tages wird er wieder rufen, wird er wieder auffordern. Und wir werden aus dieser Welt rausgehen. Denn es gibt keine Undeutlichkeit in Bezug auf jene Posaune. Jawohl, mein Herr, jawohl. Da gibt es keine undeutliche Ton zu irgendeiner Zeit. Er tönt heute, wenn er uns ruft. Und es ist genau das Gleiche, als ob er uns etwas sagt. Und lasst uns nochmal zurückgehen zu diesem Verse. Und siehe, ein Thron war gesetzt, das ist Offenbarung 4, Vers 2, war gesetzt im Himmel und einer saß da drauf. Nun beachtet, der Thron. Er saß auf dem Thron. Also er war nicht mehr dahinten, da unten in den Leuchten auf Erden. Ja, die Entrückung war gekommen. Er war in der Herrlichkeit, saß auf seinem Thron. Und ich möchte jetzt, dass ihr das auch ins Weitere noch beachtet. Wir werden das sogar finden im 5. Kapitel. Er war nicht auf dem Thron der Gnade. Er war nicht, es war nicht ein Thron der Gnade mehr. Es war der Thron des Gerichts. Es war nicht ein Thron der Gnade. Es ist ein Thron des Gerichts, weil Feuer und Blitzen und Donner gingen davon hervor. Also keine Gnade mehr. Es war vorbei. Die Gemeindezeit also war zu Ende. Er, der schmutzig ist, der bleibt dann schmutzig. Er, der gerecht ist, bleibt gerecht. Er, der heilig ist, ist heilig. Da gibt es kein Thron der Gnade mehr. Heute Abend liegt das Blut auf dem Throne. Und es gibt ein Gnadestuhl für jede Sünde, der um Gnade fragt oder sucht. Aber in dem Tag, da wird kein Gnadestuhl mehr dann sein. Es wird ein Gerichtsstuhl sein, Gerichtssitz, mit einem zornigen Gott da drauf. Wo wird der Gerechte, wenn er schon kaum gerettet wird, wenn der Gerechte schon kaum gerettet wird, wo wird dann der Sünde und der Gottlose erscheinen? Wenn er kommt in den Wolken von seiner Herrlichkeit, also dann werden die Bergen sogar versuchen, eine Stelle zu finden, wo sie sich verbergen können. Also, wo werden wir denn bleiben? Oh, da gibt es ein Lied, wie teuer ist dieser Fluss? Dieser Fluss, der mich reinigt, der mich weiß macht wie der Schnee. Ich kenne keine andere Quelle als nur das Blut Jesu. Oh, welch eine Lektion. Da gibt es keinen undeutlichen Ton. Und sein Thron, und er saß auf seinem Thron. Also, er ist nicht mehr hier. Also, nun, das ist noch eine andere Sache. Es ist ein Beweis, dass die Gemeinde aufgenommen wird, vor der großen Trübsal. Siehst du, warum? Er ist hier auf dem Thron in der Herrlichkeit. Und die Gemeinde ist weg. Und dann kommt er in der Trübsal. So wie ich es immer gesagt habe. In den Tagen von Noah. Noah war in der Arche, bevor ein Tropfen Regen fiel. Lot war aus Sodom heraus, bevor das Feuer fiel. Und die Gemeinde wird in der Herrlichkeit sein, bevor das atomische Feld, sagt er. Das ist richtig, bevor das atomische Feld. Und er sagte, und dann sagst du vielleicht, was denn beim ersten Mal? Da war es auf den Heiden, nicht auf den Christen. Und beachte, er vollendete seine Arbeit auf Erde, und er nahm seine Gemeinde, und nun sendet er Gericht. Die Welt verwarf ihn und er sandte sein Gericht. Er und seine Gemeinde sind in die Herrlichkeit gegangen. Also Johannes war da auf dem Insel Patmos und offenbarte es an der Gemeinde. Als ein Typ von der Gemeinde, der emporgehoben wird in die Herrlichkeit. Komm hierauf und zeig, ja du sagst, er stellt die Gemeinde vor. Also Johannes stellt ein jeder dar, als Johannes repräsentiert ein jeder, der dieses Wort hört. Amen. Johannes war einer, der das Blut Jesu Christi darstellt, also repräsentiert das Blut Jesu Christi, das Zeugnis des Wortes. Er war ein Zeuge von der Taufe des Heiligen Geistes, von einer persönlichen Gemeinschaft mit Christus. Er stellt die ganze Gemeinde dar, also jeder Mann, jede Frau, Junge oder Mädchen, das je glaubte in Christus und ihn annahm auf der gleichen Grundlage, und er wird eines Tages aufgefordert, komm hier herauf. Und er wurde aufgenommen zu werden vor der Trübsal. Bedenke, die Trübsalzeit hat noch nicht angefangen. Dieses ist die Zeit, dass das Gericht sich setzt. Oder dass das Gericht sich aufmacht. Johannes wurde jetzt gezeigt, was stattfinden wird nach dem Gemeindezeitalter. Siehst du? So war es. Und nun weiter im dritten Vers und im zweiten, da heißt es, und ein Throne wurde da gesetzt. Und nach diesem, und siehe, in Vers 2, aus baldreichem Geist, und siehe, ein Thron stand in den Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Nun, der gleiche Geist, der auf Erde war, hat es verlassen und war in die Herrlichkeit gegangen und saß dort. Also der gleiche Jesus, der mit uns ist heute Abend in Gnade, war in die Herrlichkeit gegangen und saß auf dem Thron. Und er, der da saß, war vom Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis, und ein Regenbogen war rings um den Thron und von Ansehen gleich einem Smaragd. Nun, ich werde jetzt aufhören, weil es gibt noch andere Brüder, die predigen wollen, und vielleicht nehme ich dieses nochmal morgen früh auf. So, anzusehen gleich einem Smaragd. Und dann kommt ein Lied. Also diese Menschen sind fast überall, dessen Herzen entbrannt sind. Oh, liebt ihr das auch? Das Feuer fiel am Pfingste. Es reinigte sie und machte sie sauber. Oh, es brennt jetzt in meinem Herzen. Glory für seinen Namen. Ich freue mich so, dass ich sagen kann, dass ich einer von denen bin. Johannes wurde gerufen und aufgefordert durch den Herrn Jesus, und ihm wurde von Gott versprochen, damals hier, dass er das Kommen des Sohn des Menschen sehen würde. Petrus, Jakobus, Johannes standen dabei, als Jesus zu ihnen sagte und sagte, da sind etliche hier, werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Er sagte nicht alle, die da stehen, die da standen, aber etliche. Und ein paar Tage nur danach sahen sie die Ordnung von der Auferstehung in einem Vorschau, das Kommen des Herrn. Elia stellt die gestorbene Heilige dar, ich meine Moses, und die auferstehen werde. Elia stellt die dar, die verwandelt werde durch die Säule. Und Moses war der Erste und dann Elia. Elia sollte der Botschafter von dem letzten Tag sein. Und mit ihm und seiner Gruppe würde dann die Auferstehung kommen. Würde die Entrückung kommen, meine ich. Mose brachte die Auferstehung hinein und Elia brachte die entrückte Gruppe hinein. Und da, beide von denen standen direkt dort. Und nach einem Augenblick, da bemerkte sie und sie sah, und Petrus sagte, lasst uns drei Hütten bauen. Lasst einige gehen unter das Gesetz und einige unter Elia, und lasst auch einige von denen diesen Weg gehen. Und während sie noch sprach, eine Stimme sprach und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und als sie schaute, dann sah sie Jesus nur alleine. Und alles war in diesen einen hinein verwirkt. Also alles war in den einen hinein, wirkte dahin in den einen hinein. Oh, er war das Licht, die Wahrheit, der Weg, die Tür und der Regenbogen. Und morgen haben wir noch eine große Lektion, so der Herr will, Morgen wird es Gericht nehmen. Wir werden nehmen dieses Sardestein und wir es zusehen, was dieses darstellt und welche Rolle sie spielt. Und dann werden wir sehen, was die Jaspis bedeutet. Wir werden auch nehmen und alle diese verschiedenen Steine und wir werden das alles nehmen, ganz durch bis Hezekiel, dann zurück in 1. Mose, dann zu Offenbarungen. Und dann kommen wir wieder in die Mitte der Bibel und verbinden alles zusammen, diese verschiedene Steine und Farben und so weiter. Und dann werden wir das direkt zurückbringen dahin und dann sehen wir, ob das nicht richtig ist. Siehst du, ob es nicht die gleiche Farbe und alles ist, genau das gleiche und der gleiche Heilige Geist, der gleiche Gott, der die gleiche Zeichen zeigt, die gleiche Wunder und das gleiche Ding tut, genau wie es verheißen hat. Er sagte, es sei Petrus, Jakobus und Johannes, und sie standen dort, alle seine Jünger, und sagte, etliche von euch wird den Tod nicht schmecken, bis dass sie den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Königreich. Er sagte, Johannes zu Petrus, und was Petrus sagte zu dem Herrn von Johannes, und was wirst du mit ihm tun? Und er sagte also, was wird mit diesem Mann hier geschehen? Er sagte, was geht es dich an, wenn er mein Kommen sieht? Und er ließ ihn leben, um es zu sehen. Nachdem der Rest von ihnen schon tot war und weg war, lebte Johannes, um das Kommen des Herrn in einem Vorschau in Kraft zu sehen. Das ganze Bild war da von seiner Zeit an, bis dass die Gerichten vorbei waren und dass der Übergang war im Tausendjährigreich oder es rübergegangen war ins Tausendjährigreich hinein. Und Johannes sah jedes bisschen davon. Er sah das Tausendjährigreich vorbei und das Königreich, das Zeitalter vom Königreich anfangen. So, er hielt sein Wort. Ist nicht so? Also, wir werden jetzt einen Strich setzen hier beim zweiten Vers, so der Herr will, werden wir da mit dem dritten Vers morgen anfangen. Lasset uns unsere Häupter beugen. Wie viele heute Abend in dieser Gemeinde, also mein Bruder und Schwester, wissen, dass ihr eines Tages aufgefordert wirst, ob du bereit bist oder nicht, ob du darauf vorbereitet bist oder nicht, dass du aufgefordert wirst, um dein Gott zu begegnen? Diese Posaune wird tönen, und wenn es geschieht, wird es dann verdammt tönen für dich, und wo du dann nie wieder leben wirst, und du wirst gequält werden in der Grube der Hölle des Teufels für vielleicht Millionen Jahre, oder werden sie dich auffordern, in die Höhe zu kommen, um die herrliche Heilige zu begegnen. Genauso gewiss, wie Gott sein Wort an Petrus, Jakobus und Johannes gehalten hat, genauso gewiss, wie es gehalten hat bei Johannes, der Geliebte, der Offenbare, genauso gewiss, wie er seine Verheißung gehalten hat durch diese Gemeindezeitalter, so sicher ist es auch, dass er verheißen hatte diese letzten Tage, dass er ein Spätregen senden würde und dass er diese gleiche Geist zurückbringen würde, der auf Erden war in ihm. Das Licht wird kommen in der Abendzeit und die gleiche Kraft zeige, die gleiche Zeichen und alles, was er tat in seinen Tagen, das würde er wieder zeigen in dieser geöffneten Tür in diesen letzten Tagen. Und hier ist es. Der habe ich jetzt mit uns, der Heilige Geist, Jesus Christus, derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Und es predigt dir zu. Oder er predigt dir zu. Er belehrt dich. Er versucht, dich sehen zu lassen, was verkehrt und gut ist. Es ist der Heilige Geist selber, der durch menschliche Lippen redet. Und wirkt durch menschliche Wesen und versucht dir Gnade und Barmherzigkeit zu zeigen. Und wenn du ihn bis jetzt noch nicht empfangen hast, und es ist jetzt an diesem sehr festen Abend, würdest du denn nicht deine Hand heben wollen und zu Gott sagen, Gott, lass mich die Kraft empfangen, die war auf Johannes van de openbaringen, dat wenn ik afgevorderd werde, dat ik erscheinen werde voor dir in vrede, wie eerst ook getan had. Hebe dan dein hand, Gott möge dich segnen, Gott segne dich, auch in de ganze Gemeinde, Gott segne dich, lass mich bereit sein, mich zu verantworten, wenn ich aufgefordert werde. Meine Aufforderung entgegenzukommen. Unser himmlischer Vater, nun ist doch der feste Abend, ist uns, es ist jetzt noch 2 Stunden, dann wird es vorbei sein, dann wird es ein neues Jahr geben. Was wir getan haben in diesem Jahr, das haben wir getan. Viele Dinge, die ich getan habe, da schäme ich mich selber drüber. Tue auch Buße dafür, Herr. Aber es gibt auch eine ganze Menge Dinge, die ich getan habe, und viele von meinen Brüdern haben es nicht verstanden. Viele von meinen Brüdern draußen im Felde verstanden nicht, warum ich sie getan habe. Aber Vater, ich tat sie, weil ich geführt war, um sie zu tun. Und ich bete, Vater, dass du mich nie mich schämen lässt für jene Führung. Führe mich weiter, Herr, dass ich dieses weiter mache werde, wie ich geführt bin, um es zu tun. Dass ich weitermache, wie ich geleitet bin, zu handeln. Hilf mir, Gott, weil ich suche dich ganz ernsthaft, dein Wille zu erkennen. Dass ich das Brot des Lebens bringen möge zu den Menschen in der Welt, wie du es mir viele Jahre hier gezeigt hast, als ich diese Gemeinde verließ. Und ich sah diesen großen Berg von Brot und weiß gekleidete Heilige kamen von der ganzen Erde, um dieses Brot des Lebens zu essen. Oh Gott, lass mich nie es unterlassen, die Menschen zu ernähren mit diesem Brot des Lebens. Segne diese hungrige Seele hier, die ihre Hände gehoben haben, gerade jetzt. Sie suchen nach mehr von dem Leben. Und ich bete, dass du sie füllen wirst mit dem Heiligen Geist, Herr, in jeder von ihnen. Gott gewähre es, gib ihnen Segnungen, hilf unsere Brüder überall. Segne unsere dienende Brüder, die jetzt bereit sind, auch hier wieder herzukommen, jetzt ein paar Augenblicke, andere werden jetzt reden. Wir beten, dass sie auch das Brot des Lebens uns reichen werden heute Abend. Vater, nun wir so ganz genau zugehört haben und ehrfürchtig auf deine Stimme gewähre es. Segne uns. Und möge in diesem neuen Jahr neue Hoffnungen dämmern, uns neue Gedanken bringen, neue Offenbarungen, neue Kraft, alles. Möge es auch bei uns wieder erneuert werden, Herr, deine Segnungen und Verheißungen. Und wir übergeben uns selber mit unserem Gebet in deine Hände. Im Namen Jesu Christi, Amen. Ich danke dir. Danke euch, meine Brüder und Schwestern.